Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 534.
Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Nach Wien, Wahlheimat, Exil und Zufluchtsort. Eine Sendung von Antonia Kreppel.
Wien lässt sich gut mit der Straßenbahn erkunden. Als ich Mitte der 80er Jahre beschloss, in der österreichischen Hauptstadt zu leben, fuhr ich mit allen verfügbaren Linien von der ersten bis zur letzten Station. Sightseeing auf Schienen. Immerhin 180 Kilometer kreuz und quer durch die Bezirke. Es war die große Literatur, die mich wie ein Magnet von Freiburg nach Wien zog. Robert Musil, Josef Roth, Arthur Schnitzler, Klaus Wittgenstein. Sie und ihre Familien sind alle Zugewanderte. Aus Böhmen, Mähren, Ostgalizien, Ungarn, also aus den heutigen Ländern Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ukraine. Besonders die Juden aus dem Osten Europas belebten Kunst und Wissenschaft und trieben die wirtschaftliche Entwicklung der Großstadt voran. Bei einer Fahrt mit der Straßenbahn entlang der Ringstraße, die um das historische Zentrum der Stadt führt, präsentiert sich das Jahrhundertwende Wien in vollem Glanz. Oper, Hofburg, Natur- und Kunsthistorisches Museum, Parlament, Burgtheater, Universität, Börse und. Derzeit zählt Österreichs Hauptstadt 2 Millionen Einwohner und rund die Hälfte der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Ohne die Zugewanderten stände Wien still. Komm her. Es ist ein kalter Sonntagmorgen. Auf dem Keplerplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk fegt der Wind leere Dosen über die asphaltierten Wege zwischen den Rasenflächen und Bänken. Unter dem Platz verläuft die U1, die das Zentrum der Stadt mit dem südlichen Außenbezirk verbindet. Hier wohnen gut 10% der Wienerinnen und Wiener. Die Hälfte davon sind ausländischer Herkunft. Der Keplerplatz gilt als Hotspot im Drogenhandel. Dagegen hat die Stadt Wien eine Schutz- und Waffenverbotszone eingerichtet. In der nahegelegenen Fußgängerzone hat sich in einem Gründerzeithaus die Soziale Initiative eingemietet. Eine Organisation im Auftrag der Stadt Wien mit Schwerpunkt sozialpädagogische Familienbetreuung. Alle 14 Tage treffen sich dort Jugendliche tschetschenischer Herkunft. Geleitet wird das Projekt von der Journalistin und Schriftstellerin Meinat Gurbanova.
Es geht in diesem Projekt darum, dass wir diesen jungen Menschen eine Möglichkeit geben, ihre Geschichten zu erzählen. Es wird ständig über sie gesprochen. Es werden krudeste Sachen erzählt. Und die Überlegung daher war, wir lassen sie erzählen.
Besonders die tschetschenischen Jugendlichen würden in den Boulevardmedien als integrationsunwillig, kriminell und radikal dargestellt werden. Gesamtkriminalistisch könne von keiner Bedrohung gesprochen werden, erklärt der Chef der Wiener Abteilung für Straßen- und Bandenkriminalität. Das Thema würde in der Bevölkerung hochstilisiert. In Österreich leben laut Schätzung des Innenministeriums rund 30.000 bis 40.000 Menschen mit tschetschenischen Wurzeln. In Wien ungefähr die Hälfte davon. Viele sind nach dem Ende der Sowjetunion vor den blutigen Kriegen und dem Diktator Kadyrow geflohen. Auch Meinat Gurbanova, geboren 1974 in Grosny. 2004 musste sie ihre Heimat verlassen.
Ich habe Kriegsberichterstattung gemacht. Ich habe für die letzten freien, unabhängigen Medien gearbeitet, in Tschetschenien oder dann später in Russland. Und auf diesem Grund musste ich dann halt irgendwann mein Kind nehmen und gehen. Und dass ich so lange in Wien bleibe, habe ich natürlich nicht damals gedacht.
Inzwischen sind es 14 Jahre. Gedenktafeln, vergessene Gräber auf überwucherten jüdischen Friedhöfen erinnern daran, dass Wien seine jüdische Bevölkerung beinahe vollständig vertrieben hat. 130.000 jüdische Bewohner mussten 1938 die Stadt verlassen. Die meisten wurden in der Shoah ermordet. Nur wenige sind nach dem Krieg zurückgekehrt.
Für mich war Wien 57 vielleicht menschlicher, vielleicht offener.
Flüchtlinge aus dem Nachbarland Ungarn, die 1956-57 im Ungarnaufstand flohen, wurden vom Land und der Stadt Wien großzügig aufgenommen. Allein 14.000 Ungarn blieben in Österreichs Hauptstadt. Unter ihnen der Publizist Paul Lendvay, geboren 1929 in Budapest als Sohn jüdischer Eltern. Er hat die nationalsozialistische Diktatur in Ungarn überlebt und ist 1957 vor der kommunistischen Diktatur über Prag und Warschau nach Wien geflüchtet.
Und die Ungarn hatten eine Sondersituation, die bis heute geblieben ist, eine Sympathie für die Ungarn.
Seit über 6 Jahrzehnten lebt er hier.
Eigentlich habe ich mich sehr wohl in Wien gefühlt und wurde dann am 28. September 1959 ein sehr zufriedener österreichischer Staatsbürger. Ich bin ein Bindestrich-Österreicher, nicht? Also man wird immer schreiben, dass aus Budapest ein Ungar-Österreicher, also das heißt, wenn man nicht hier geboren ist, beziehungsweise einen Akzent hat, dann ist das ganz klar, er ist ein Fremder, der hier geblieben ist.
Unlängst wurde mitten in Wien beim Begräbnis eines deutschnationalen ehemaligen FPÖ-Politikers ein verbotenes nationalsozialistisches SS-Lied gesungen, wie die österreichische Tageszeitung Der Standard berichtet hat.
Das hat mich sehr betroffen. Und dass drei Abgeordnete der FPÖ, dass sie dort waren und dann sagen sie, dass sie das nicht so gesungen, dass es da wird noch die Vergangenheit kultiviert. Ja, es war für mich unerträglich, unerträglich, wie ich überhaupt die ganze Haltung der politischen Parteien, vielleicht mit der Ausnahme der Grünen, für sehr schlecht finde, dass sie nicht klarer und offensiver gegen die FPÖ auftreten. Und deshalb muss man die Stimme erheben.
Ein Junge sitzt in der Fußgängerzone am Graben und spielt voller Hingabe Akkordeon. Wo kommst du her, frage ich ihn. Aus Wien. Und meine Eltern kommen aus Jugoslawien, erzählt er. Das war vor gut 30 Jahren. Da gab es noch das geeinte Tito-Jugoslawien und keine Kriegsflüchtlinge vom Balkan in Wien. Nur Gastarbeiter, vor allem in der Gastronomie und am Bau. Als 1991 die Sowjetunion zerfiel, zerbrach Jugoslawien in 8 Jahren Krieg. Mit rund 100.000 Toten und Millionen Flüchtlingen. In Wien sind die Serben mit fast 100.000 Menschen die größte Zuwanderungsgruppe, gefolgt von den Türken. An dritter Stelle übrigens stehen mit gut 70.000 Zugereisten die Deutschen. Mit der U-Bahn-Linie U6 den Wiener Gürtel entlang zu fahren, ist immer wieder eine spannende Reise. Sie wird großteils als Hochschaubahn geführt und gibt, vor allem wenn es dunkelt, aufschlussreiche Einblicke in die gemischte Stadtstruktur der Gürtelviertel. In heruntergekommene Gründerzeithäuser mit Schlafwohnungen für Arbeiter und fahl ausgeleuchtete Wohnküchen. Ihre Fahrgäste sind oft Migranten.
Eine Deutschlandfunkproduktion 2025.
Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Der Boden. Das ist ein hochempfindliches Wesen, die Haut unseres Planeten. Er ist eine natürliche Ressource, ein Garant für Artenvielfalt. Boden herstellen können nur Bakterien, Pilze, Regenwürmer und andere Kleinstlebewesen. Der Boden ist Lebensgrundlage. Er ernährt, speichert Wasser und CO2, sorgt für saubere Luft und Abkühlung und schützt vor Hochwasser. Tag für Tag sind wir mit dem Boden in Berührung. Bebauen, begehen, befahren, bewohnen, nutzen, pflegen oder zerstören ihn. In Österreich sind es 12 Hektar Fläche, also 17 Fußballfelder, die täglich in Anspruch genommen werden, wie es offiziell heißt. Europaweit ein Höchstwert. Eigentlich sollten es nur 2,5 Hektar sein. Das jedenfalls ist erklärtes Klimaziel des Landes. Doch immerhin, das Bewusstsein für Bodenschutz steigt. Es gibt österreichweit immer mehr Initiativen, die aufklären, Grünland schützen, Böden freikaufen und entsiegeln. Denn wer will schon den Boden unter den Füßen verlieren? Die Wiese ist frisch gemäht. Die Bäuerin auf dem Traktor wendet das Heu. Die Grünfläche steigt bis zum Ortskern von Lochau leicht an. Wer die Gemeinde im österreichischen Vorarlberg besucht, hat hier freien Blick bis zum Bodensee. Lochau-Sichtfenster wird der Wiesengrund auch genannt. Er ist zwar bereits als Bauland gewidmet und in Privatbesitz, aber noch steht hier kein Gebäude. Eine Seltenheit am Bodenseeufer, denn hier drängen sich sonst Hotels und Wohnanlagen. Ein Traumgrundstück für Immobilienentwickler. Mitten auf der lukrativen Wiese eine Bank. Landesgrünzone ist in großen Buchstaben in das Holz geritzt. Denn 51 Quadratmeter Boden in diesem Sichtfenster, also ein schmaler Streifen, 40 Meter lang und 1,2 Meter breit, gehören der Vorarlberger Umweltorganisation Verein für Bodenfreiheit.
Das ist quasi unsere Einladung an die Menschen, dass sie dieses Sichtfenster in Lochau sprichwörtlich nehmen und sich daher setzen und diesen Blick auf den See genießen.
Kerstin Riedmann lehnt ihr Rennrad an den Holzpfahl mit dem Nistkasten. Den Helm stülpt sie über eine alte Granitstele. Die Geschäftsführerin der Naturschutzorganisation ist an diesem sonnigen Apriltag mit dem Fahrrad aus ihrem Büro in Feldkirch hierher gekommen.
Also es gibt jetzt für das Grundstück Absichten, das zu bebauen. Also jetzt im Moment ist es nicht aktuell. Wir wissen davon und wenn es wieder aktuell wird, sind wir natürlich Nachbarn, sind in dem Prozess dann involviert. Und vielleicht kann man es dann so machen, dass man sagt, kann man irgendwie eine Lösung finden, dass die Allgemeinheit, die Gemeinde, also die wir ja alle sind, auch was davon hat, oder?
Akteur sein, selbst in den Markt einsteigen, Boden für kommende Generationen freihalten. So beschreibt der 2011 gegründete Verein seine Ziele. Mit den Mitgliedsbeiträgen von inzwischen über 700 Personen wird nicht nur Boden gekauft. Durch Einmalzahlungen erhält der Verein auch schlicht Rechte an Flächen.
Das Ziel vom Verein ist ja nicht, dass wir jetzt reich werden an Boden, sondern wir wollen Boden frei halten. Und deswegen haben wir das gewählt, dass wir Gehrechte abkaufen. Das ist eine Dienstbarkeit, mit der wir samt Baubeschränkung dann im Grundbuch sind. Und da gibt es auch einen Vertrag, der da dahinter liegt und der berechtigt den Vorstand, dass er einmal im Jahr kreuz und quer über diese Fläche gehen darf. Und sonst darf der Bauer, die Bäuerin diese Fläche aber bewirtschaften, wie er sie das immer gemacht hat. Sie darf nur nicht bebaut werden. So ist es für uns eine Möglichkeit, dass wir einerseits Flächen frei halten, dass wir Menschen auch unterstützen, die sagen, ich möchte meine Landwirtschaftsfläche erhalten, speziell in Gegenden, wo es eben so diesen Bebauungsdruck gibt und diese Bewirtschaftung der Flächen weiterhin ermöglichen.
Es geht darum, guten Boden für die Lebensmittelproduktion zu erhalten, erklärt Kerstin Riedmann.
Also Boden ist etwas, was wir Menschen nicht herstellen können. Das ist einmal ganz essentiell. Wir können den Boden nicht herstellen. Also Boden entsteht vereinfacht gesagt durch verwittertes Gestein. Und aus dieser Mischung aus verwittertem Gestein, Lebewesen, abgestorbenen Pflanzenresten und Tieren, Wasser und Luft bildet sich Boden. Wenn man jetzt weiß, dass das 100 Jahre dauert, mindestens, dass 1 Zentimeter Boden entsteht und wir können ihn nicht herstellen, aber 98% unserer Nahrung laut Welternährungsorganisation ihren Ursprung indirekt im Boden haben, wenn wir Algen, Meeresfrüchte und Fische ausklammern und wir absolut abhängig sind von diesem Naturkonstrukt Boden, dann ist das für mich Erklärung genug, dass ich dem Boden mit mehr Achtung begegne, weil also auf Nahrung sind wir schlichtweg alle angewiesen.
Da sitzen wir also gemütlich auf der Holzbank, die Füße fest auf dem Boden und blicken auf den See, hinweg über einen Autoparkplatz, der sich langsam füllt, über die stark befahrene Landesstraße Zuggeleise. Vorarlberg hat bereits in den 70er Jahren eine 136 Quadratkilometer große Landesgrünzone verordnet, in der keine Bauflächenwidmungen erlaubt sind. Allerdings gibt es über 700 Sonderwidmungen. Eigentlich kommt Kerstin Riedmann, Jahrgang 1980, aus dem Wirtschaftsmanagement. Als vor Jahren eine Bäckereikette an ihrem Wohnort die Grünzone anknabbern wollte, war das für sie ein Signal, sich zu engagieren.
Ich bin Mama von zwei Kindern. Wir versuchen zu Hause denen mitzugeben, dass man aufeinander achten muss, dass Menschen alle gleich viel wert sind, dass die Natur wertvoll ist. Wir versuchen, unsere Mobilität bewusst zu leben und so weiter. Und dann sehe ich nicht ein, dass man mit unserer zentralen Lebensgrundlage so verschwenderisch und unaufmerksam und unbedacht umgeht. Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Geschichte. Vielleicht sehen es andere anders, aber das ist schon ein Antrieb für mich.
Neben der unverbauten Wiese, dem Lochauer Sichtfenster, ist in den letzten Jahren eine schicke Neubausiedlung entstanden. Auf zwei der Rasenflächen zwischen den einzelnen Wohnblocks hat der Verein für Bodenfreiheit ein sogenanntes Fruchtgenussrecht erworben. In Deutschland heißt das nüchtern Niesbrauchrecht. Wer es erwirbt, kann eine Fläche, die einem anderen gehört, selbst uneingeschränkt nutzen und bewirtschaften. Hier in Lochau hat der Verein den Vertrag direkt mit dem Bauträger abgeschlossen. Und so findet sich mitten in der kargen Grünanlage plötzlich eine wilde Wiese mit Honiggräsern, Wicken und Witwenblumen. Rettet die Böden. So hat Gernot Stöcklehner sein Buch genannt. Darin geht es um nachhaltige Raumentwicklung. Er ist Professor an der Universität für Bodenkultur in Wien. Ich besuche ihn in seinem frisch renovierten Bauernhaus in Langau, ein Dorf mit knapp 700 Einwohnern in Niederösterreich, nahe der tschechischen Grenze. Der Hof liegt mitten im Ortskern. Im ehemaligen Wirtschaftsgebäude hat Gernot Stöcklehner sein Homeoffice eingerichtet. Ob es nicht schon zu spät ist, um die Böden zu retten, frage ich ihn.
Grundsätzlich ist es einmal so, dass wir schon einen erheblichen Bodenverbrauch haben. Die 12 Hektar pro Tag, die wir jetzt haben, sind ungefähr 40, 44 Quadratkilometer pro Jahr. Wenn wir berücksichtigen, dass wir eine Klimakrise haben, also für dieselbe Menge Nahrungsmittel 20% mehr Fläche brauchen, oder dass wir für die Biodiversität, für diesen Schutz der Biodiversität mehr Fläche brauchen, dass wir für die Bioökonomiewende und die Energiewende eine bestimmte Fläche brauchen. Und wenn man das noch über längere Zeiträume rechnet, dann kommen dann schon sehr schnell sehr große Flächen zusammen.
Dabei ist ein Bodenverbrauch von täglich 2,5 Hektar längst erklärtes Ziel der Regierung in Wien. Nur umgesetzt wird es bislang nicht, erklärt Gernot Stöcklehner.
Die Widerstände kommen aus sehr vielen verschiedenen Ecken, weil es natürlich wie immer Gewinner und Verlierer gibt. Das Problem ist, wer A sagt, muss B sagen. Wer 2,5 Hektar Ziel sagt oder netto null Bodenverbrauchsziel sagt, muss B sagen, muss sagen, ja okay, wir müssen den Bodenmarkt anders organisieren. Ich glaube, das ist der eigentliche Knackpunkt, weil so wie es jetzt läuft, verdienen relativ viele Leute viel Geld damit. Und da verschieben sich dann natürlich auch die Einkommensverhältnisse.
Was ist der Unterschied zwischen Flächeninanspruchnahme und Versiegelung? Projektmitarbeiterin Barbara Steinbrunner erklärt ausführlich.
Man hat ein Grundstück, das ist derzeit nur landwirtschaftlich genutzt und ist zum Beispiel eine Wiese oder Acker. Dann wird dieses Grundstück verkauft, parzelliert und als Bauland gewidmet. Und darauf wird dann ein Einfamilienhaus errichtet. Dann ist das ganze Grundstück in der Statistik als in Anspruch genommene Fläche. Tatsächlich versiegelt ist aber dann nur mehr jener Anteil, wo das Haus draufsteht, die Garage, die asphaltierte Zufahrt, der Pool, die Gartenhütte und so weiter. Also alles, was mit einer wasserundurchlässigen Schicht überzogen ist und eben tatsächlich bebaut ist.
Doch wie gelingt es, mitten in einer attraktiven Tourismusgemeinde Grünräume von Bebauung freizuhalten? Das Stichwort ist Raumplanung, sagt Bürgermeister Pelzer.
Und wenn man da sieht, also dieser Bereich Grünland, der geht da hinten noch ein paar Hektar drüber. Da haben wir damals einen Grünkeil eingezogen in der Raumplanung. Also da gibt es eine harte Siedlungsgrenze. Also wenn man das nicht sagt, okay, da ist verboten zum Bauen, dann gibt es sicher genügend, die da gerne ihr Geld investieren würden, um da, wo wir jetzt stehen, vielleicht das Haus aufzustellen. Das außer man würde das örtliche Entwicklungskonzept mal ändern. Aber ich denke, wir werden daran festhalten, dass das so bleibt.
Hier vom grünen Hügel aus sieht man sehr gut, dass rund um den Traunsee bei Altmünster bis zum Nachbarort Gmunden viel verbaut ist. Eine entscheidende Frage lautet, wer bestimmt, welcher Acker Bauland wird? In Österreich wurden in letzter Zeit mehrere Fälle publik, in denen Bürgermeister Grünland in Bauland umgewidmet und, so der Vorwurf, sich dabei bereichert haben. Die autonome Flächenwidmungsplanung der Gemeinden, also die Zuständigkeit der Gemeinden zu entscheiden, was mit bestimmten Flächen geschehen darf, ob sie bebaut oder anderweitig genutzt werden dürfen, das sehen Kritiker als Einfallstor für eine Gefälligkeitsdemokratie. So könnten sich leicht die Interessen derjenigen durchsetzen, die über entsprechende Kontakte in die Lokalpolitik verfügen. Kurt Weinberger ist oberster Manager der österreichischen Hagelversicherung. Bodenschutz ist seine Leidenschaft. Im Agrarbildungszentrum Lambach hat er gerade vor zukünftigen Jungbäuerinnen und Bauern einen Vortrag über Bodenversiegelung und die Folgen gehalten. An den Stehtischen im Foyer reden die Jugendlichen aufgekratzt durcheinander. Dass immer mehr Ackerflächen verschwinden, kennen sie von zu Hause, von den Höfen ihrer Eltern. Versiegelung durch Neubau sei das Problem. Oder dass die Pachtflächen vom nahegelegenen Kies- und Betonwerk Asammer beansprucht und abgebaggert werden. Kurt Weinberger, Mitte 60, hat jetzt Zeit für ein Gespräch. Schon seit über 20 Jahren engagiert er sich für Klima- und Bodenschutz, kritisiert den hohen Flächenverbrauch in Österreich.
Wir haben das dichteste Straßennetz Europas, 15 Meter Straßenlänge pro Kopf. In Deutschland, in der Schweiz oder in der Slowakei sind es 8 Meter Straßenlänge pro Kopf. Und wir haben allein in den letzten 25 Jahren in Österreich 130.000 Hektar Agrarflächen durch Verbauung zerstört, für immer zerstört. Und wenn wir so weiter tun wie in den letzten 20 Jahren, dann gäbe es hochgerechnet in 200 Jahren in Österreich keine Agrarflächen mehr, das dürfen wir nicht zulassen. Da müssen wir ansetzen, denn wer es einmal tot ist, bleibt tot.
Wie es um die Ernährungssicherheit in Österreich bestellt ist, frage ich Weinberger.
Was die Lebensmittelversorgungssicherheit anlangt, sind wir insofern schon sehr, sehr verletzbar, weil wir in vielen Bereichen gar nicht mehr eine hundertprozentige Eigenversorgung haben. Beispielsweise beim Getreide liegt die Eigenversorgung nur mehr bei 80%, bei Erdäpfeln bei 70%. Und die Wissenschaft zeigt auf, bedingt durch den Klimawandel werden wir in den Jahren 2050 bis 2060 beim Getreide nur mehr einen Selbstversorgungsgrad haben von 50%, bei Erdäpfeln einen von 30%. Wo ich aufgewachsen bin, gibt es heute im Grunde kaum mehr einen Naturraum. Die Böden wurden durch Verbauung zerstört, das schmerzt. Heute, wenn man dort vorbeifährt, ist die Fläche zubetoniert. Es ist Tag und Nacht beleuchtet. Dort wurde ein großer Transportunternehmer angesiedelt mit über 1000 LKWs. Dort sieht man an dem Beispiel, was in 50 Jahren passiert, wenn man nicht vorausschauend Raumplanung macht. Hier haben die Menschen keinen Erholungsraum mehr. Dort haben die Tiere keinen Raum mehr. Dort gibt es keine Pflanzen mehr. In diesem Gebiet gibt es keinen Wasserspeicher mehr, es gibt keinen CO2-Speicher mehr. Das hat mich wachgerüttelt, sich hier einzubringen.
Und die Stimmung bei den Bauern, gibt es da ein Bewusstsein, dass Boden schützenswert ist?
Ja, wir sehen es aus Umfragen von Marktforschungsinstituten, dass über 80% der Österreicherinnen und Österreicher, und das trifft auch für repräsentativ für die bäuerliche Bevölkerung zu, dass die verärgert sind über diese Form der Zerstörung dieses Landes. Ja. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit, wenngleich ich auch Widerstand habe, gerade aus der Wirtschaft, das Grundrecht der Meinungsfreiheit werde ich mir von niemandem nehmen lassen. An der Universität im Fach Volkswirtschaftslehre hatte ich damals noch gelehrt bekommen, der Wohlstand einer Gesellschaft hängt von drei Faktoren ab. Arbeit, Kapital und Boden. Wenn Sie heute Volkswirtschaft lernen oder Nationalökonomie, und ich kenne das von meinen Kindern, man spricht nur mehr von zwei Produktionsfaktoren. Arbeit und Kapital. Der Produktionsfaktor Boden ist in den letzten Jahrzehnten verschwunden, auch in der Lehre. Der Boden wurde subsumiert unter dem Begriff Kapital. Und das sagt schon alles. Wenn du heute die Umwelt zerstörst, kannst du in kurzer Zeit zum Millionär werden. Einer gewinnt und wir alle verlieren. Und die Natur wird für immer zerstört. Nicht für 5 Jahre, nicht für 10 Jahre, sondern für immer. Nochmals, und das dürfen wir nicht zulassen.
Dass momentan enorm viel Boden beansprucht wird, ist vor allem bei einer Fahrt übers Land unübersehbar. Einfamilienhäuser auf der grünen Wiese, Streusiedlungen am Ortsrand, Gewerbegebiete und Supermärkte mit riesigen Parkplätzen und zahlreichen Kreisverkehren. Der Raumplaner Gernot Stöcklehner fordert deswegen einen Netto-Null-Bodenverbrauch, also Bautätigkeiten ohne zusätzlichen Bodenverbrauch. Bauen auf der grünen Wiese wäre dann nicht mehr so einfach möglich. Muss der Wohntraum vom eigenen Haus mit schön gepflegtem Rasen rundherum begraben werden?
Man muss jetzt nicht sozusagen, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig, auf den Häuselbauer losgehen, ganz im Gegenteil. Aber es ist diese Vorstellung, dass man rund ums Haus gehen kann, sozusagen im freistehenden Einfamilienhaus, ist einfach eine extrem ressourcenzehrende. Das heißt, sehr viele Einzelentscheidungen tragen dazu bei, dass es dieses Problem überhaupt gibt. Weil alleine baut man ja nur ein Haus zum Beispiel oder es kommt nur ein Supermarkt dazu oder es wird nur ein bisschen Straße dazu gebaut. Da wäre es wichtig, dass wir da mehr Kostenwahrheit hätten. Und es wäre wichtig, dass man zum Beispiel das nicht mehr fördert, sondern die Dinge, die dann nachhaltiger sind, fördert. Und das kann auch ein Einfamilienhaus sein. Und idealerweise ist es ein Einfamilienhaus, das durch Sanierung eines bestehenden Gebäudes entsteht.
Ich bin 60 Kilometer südlich von Wien im Dorf Lichtenwörth bei Wiener Neustadt. Eine Stadt mit gut 48.000 Einwohnern. Der Ruf Betonhauptstadt Österreichs verfolgt sie hartnäckig. Hier soll mitten im Bauernland und einem Natura 2000 Schutzgebiet Ackerboden für eine Umgehungsstraße betoniert werden, die sogenannte Ostumfahrung. Insgesamt 18 Hektar Fläche, ca. 25 Fußballfelder, beansprucht das Straßenbauprojekt. Felix, 30 Jahre alt, Vater einer 3-jährigen Tochter.
Ich habe mich da seit jeher engagiert eben im Widerstand gegen die Straße, weil ich bin selber kleiner Gemüsebauer und ich mache das, weil wir eben eigentlich ein Problem haben mit frischen Gemüse, Nahrungsversorgung und Nahversorgung und wenige Leute bauen was an. Und wir haben da zwischen Lichtenwörth und Wiener Neustadt eine Fläche, die eigentlich perfekt für einen Gemüseanbau geeignet ist. Und es ist relativ problematisch, wenn man dann mitten durch den Gemüsegarten so eine riesige Schnellstraße hat, die ja nicht nur das schwieriger macht, da auf beiden Seiten anzubauen, sondern auch an Dreck auf die ganzen Felder bringt. Es gibt Sachen, die sind wichtiger als Autofahren, zum Beispiel Essen.
Walter Schneeberger ist seit 2015 Bürgermeister von Wiener Neustadt. Der ÖVP-Politiker ist weit über 70 und verfolgt das Ortsumfahrungsprojekt schon seit er 1975 erstmals im Gemeinderat saß. Er wolle die Lebensqualität in der Stadt heben, erklärt er in Interviews. Die Straße sei notwendig als Entlastung für die Stadt und für eine bessere Anbindung an das neue Landeskrankenhaus. Geschätzte Kosten 45 Millionen Euro. Die Umweltverträglichkeitsprüfung von 2019 stellt allerdings eine Entlastung von nur 6-8% des Verkehrs für Wiener Neustadt fest. Der Bürgermeister von Tulln in Niederösterreich blickt aus seinem Amtszimmer über den Nibelungenplatz direkt zum Donauufer. Bislang war die Sicht durch parkende Autos verstellt. Im Sommer heizten Asphalt und viel Blech die Umgebung bis 40 Grad auf. Seit Juni 2024 kühlt der Schatten von Bäumen, beleben Wiese und Blumen die Aussicht. Der Platz mit seinen 8000 Quadratmetern wurde entsiegelt. Die Autos sind bis auf wenige verbannt. Ich bin mit Cornelia Hebenstreit verabredet. Sie ist in der Stadtgemeinde für Straße und Verkehr zuständig und hat die Umgestaltung des Platzes von Anfang an begleitet.
Ich finde es schön, dass wir einen Bürgermeister haben, der sich so groß denken traut, der das dann auch versucht, in die Tat umzusetzen.
Jetzt gibt es statt 211 Parkplätzen nur noch 54. Durch die Entsiegelung kann das Wasser besser in den Boden eindringen. Damit sich Bäume mit großen Kronen entwickeln können, wurde mehr Wurzelraum geschaffen. Viele bienenfreundliche Stauden wurden gesetzt. Bewässert werden sie mit Donauwasser aus einem Sickerbrunnen, digital gesteuert.
Versiegelte Zukunft, Rettungsversuche für Österreichs Boden. Eine Sendung von Antonia Kreppel.